Servus auch und hallo zu Story Beyond Sports, dem Podcast von Alpina. Heute mit einer besonderen, weil längst überfälligen Episode, würde ich sagen. Tatsächlich ist nämlich jemand zu Gast, den du da draußen schon ein bisschen besser kennst, zumindest wenn du diesen Podcast häufiger hörst. Heute ist nämlich der Host persönlich zu Gast und muss Rede und Antwort stehen. Andi Wittmann ist am Start und das heißt für mich als zugestoßene Co-Hostin nicht nur eine Menge Pressure, jetzt irgendwie auch richtig abzuliefern und so. Hinzu kommt, ich muss schon von Anfang an mit der Routine in unserer kleinen, gemütlichen, illustren Podcast-Runde so ein bisschen brechen. Normalerweise würde ich jetzt ja irgendwie dem Andi eine Frage stellen und wir würden so ein bisschen ins Labern kommen und dann auch direkt mal mit ein paar Facts zum Gast der Episode so langsam reinstarten. Und all das, geht jetzt nicht. Und das heißt, ich mache das heute ja alles mal ein bisschen anders. Ich habe mir einen Zettel, mir einen kleinen Zettel gemacht, ja. Und zwar zu all den Fakten, die wir jetzt heute nicht von Andi selbst zu hören bekommen. Wie gesagt, ich trage vor. Also, Gast Andi Wittmann. Alter 36, Sternzeichen Jungfrau, Familienstand verheiratet mit Gela Allmann, die beiden haben zwei Kinder, Erfolgshistorie als Mountainbiker. So, jetzt muss ich hier gleich mehrere Punkte aufzählen. Also, mehrere Auszeichnungen in Best-Trick-Kategorien, unter anderem Best-Freeride-Trick Nine Nights in Livigno, zahlreiche Rennen hat der liebe Andi für sich entschieden, unter anderem erster Platz beim King of Dirt in Riva. Und dann wäre da noch eine Zahl, nämlich die Höhe 5,60 Meter. Mit der hat sich Andi 2013 tatsächlich in die Rekordhalterhistorie als Highest Air Natural Hip Jump der Mountainbike-Welt verschrieben oder geschrieben und setzte damit vor 10 Jahren einen neuen Standard. So, aber zur Erinnerung, über all diese Erfolge, Rekorde, Zahlen reden wir heute eben nicht. Denn im Leben und auch im Sport geht's bekanntlich um mehr, um anderes. Vielleicht ist auch das der Grund dafür, warum der Andi so ein Typ ist, den man einfach mögen muss. Finde ich jedenfalls. Aber jetzt genug vorab gelabert. Let's talk about a story beyond sports. So, Andi, 16 Folgen sind im Kasten und jetzt würde ich sagen, bist du mal dran. Für mich ein bisschen herausfordernd, weil du natürlich schon selbst zig Fragen im Laufe deines Profisportlerlebens nicht nur gestellt, sondern auch beantwortet hast. Und was fragt man so einen, der sonst selbst immer fragt? Das ist immer so ein bisschen tricky tatsächlich. Und ich dachte aber, zum Warmwerden machen wir mal was, womit du nicht rechnest, nämlich eine Schnellfragerunde. Ist ganz easy. Du darfst immer nur intuitiv eine der beiden Antwortmöglichkeiten wählen, eventuell auch erklären, warum. Ich sag's aber ehrlich so vorher, es wird ein bisschen wild. Es ist vielleicht nicht nur das, was du erwartest. Sagen wir mal so. Are you ready?
Okay, also ich bin natürlich ready.
Okay. Du musst ja jetzt sagen, mitgehangen, mitgefangen. Okay, also
ja, jetzt
los.
Komm ich nicht mehr raus, also jetzt ist so.
Nee.
Ich bin sehr gespannt, Lena, also kein Druck oder so. Jetzt bin ich echt gespannt auf die Fragen. Ich hoffe, die sind gut.
Geht ganz easy los. Also komm, wir starten rein. Liebste Bike-Saison, Frühling oder Herbst?
Herbst.
Dirtpark oder Naturtrails?
Naturtrails.
Warum?
Ja, Dirtpark habe ich mein halbes Leben drin verbracht und ich kann es einfach nicht mehr so machen wie früher. Und Naturtrails, Berge und Natur ist für einen älteren, vor allem reiferen Herren natürlich schon eher das, was man dann will.
Spannend, dass du dich als älteren, reiferen Herren bezeichnest. Okay, machen wir weiter. Wenn du im Bikepark bist, Jumpline oder Flowline?
Flowline.
Echt?
Ja, eine gute Flowline schon. Also eine schlechte nicht, dann lieber Jumpline. Aber eine gute Flowline hat ja auch Sprungmöglichkeiten und das finde ich schon ziemlich cool. Eine Jumpline ist mir ja mittlerweile schnell zu krass, aber ja, muss wenn dann eine gute Jumpline sein. Ist schwierig.
Apropos Park oder auch nicht Park, Finale oder Hinterglemm?
Finale.
Echt? Auch? Aber nicht so, also bist du eher so ein italienischer Fan und...
ich denke rein an die Trails. Okay. Ich denke nur an die Trails. Und Hinterglemm und Finale ist kein Vergleich. Also Finale ist mega.
Okay. Kaiserschmarrn oder Karlsspatzen?
Kaiserschmarrn.
Sag mal, das ist ja jetzt hier, kommt die Käsespätzle-Diskussion für mich als Kölsche Mädchen. Bei uns sagt man Käsespätzle, hier sagt man das nicht. Hier gibt es 15
Kasspatzen.
Ja, Kasspatzen oder Kässpatzen oder Käsespatzen, keine Ahnung. Gibt 1000 Möglichkeiten. Wenn du auf dem Spielplatz mit den Kids bist, Klettergerüst oder Schaukel?
Klettergerüst, obwohl mittlerweile auch Schaukel, weil sie es jetzt selber anschubsen können. Also ich muss nicht mehr dastehen und anschubsen, das ist ein Riesenvorteil. Aber Klettergerüst ist schon cool.
Lesen oder Binge-Watchen?
Was?
Ach so, Entschuldigung. Was? Das, kennst du nicht Binge-Watchen? Nee. Wenn du so Serien suchtest. So, also wenn du eine anfängst und dann kannst du nicht aufhören.
Nichts immer davon. Nichts echt davon. Gar nicht. Ich schaue keine Serien und kann nicht lesen. Also das ist beides raus.
Wieso kennst du das Wort Binge-Watchen nicht? Ach so, wegen alter Mann.
Genau.
Okay. Na gut. Na, du guckst du wirklich gar keine Serien?
Also eigentlich gar nicht, so richtig Serien. Ach, nicht Gott. Serien, wenn ich das richtig verstehe, das sind ja so kürzere Dinger, so eine halbe Stunde lang, oder?
Das ist sowas wie Netflix.
So Netflix und so. Ja, genau. Da bin ich komplett raus. Ich schaue mit meiner Frau Pilcher und irgendwelche völligen Käse auf ZDF an.
Echt jetzt? Ein bisschen, echt jetzt?
Krass. Ja, weil wir schauen eh nicht Fernsehen und wenn dann sowas, weil für die Gela ist einfach alles, was nicht Pilcher oder irgendwie ZDF Seelenbalsam ist, zu krass. Da kriegt die Albträume. Das geht nicht.
Wirklich?
Ist kein Witz.
Okay, also es ist tatsächlich im Hause Wittmann so, dass kein Disney, kein Amazon Prime, kein Netflix, gar nichts ist.
Nein, gar nichts. Gar nichts. ZDF-Mediathek ist bei uns am Start.
Crazy. Okay, schade. Nächste Frage hat sich erledigt. Wäre nämlich Drive to Survive oder Tour de France gewesen. Aber
Tour de France habe ich angeschaut.
Ah, so jetzt wird's jetzt kommen.
Habe ich angeschaut. Ohne Scheiß habe ich angeschaut.
Und?
Fand ich gut. Fand ich cool.
Also dann so Sportserien schauen?
Ja, wenn es halt so was Gehyptes ist, wo man sich dann denkt, boah krass, das muss ich mir jetzt wirklich mal anschauen. Weil ganz viele davon reden und du denkst, das gibt's denn, jetzt muss ich mir doch mal anschauen, das habe ich gemacht. Da habe ich sogar, glaube ich, extra dafür das Abonnement kurz abgeschlossen.
Ah, ich wollte gerade nämlich fragen, wenn du kein Abo hast, hättest du nicht sehen können. Okay, okay. Und was begeistert dich mehr, Rampage oder Hardline?
Rampage.
Habe ich tatsächlich mit gerechnet, so ein bisschen. Aber hast du Hardline auch geguckt, oder?
Ja, habe ich auch gesehen.
Okay. Und Powder oder Piste?
Powder.
Auch mit gerechnet. Ein bisschen kenne ich dich schon. Okay, letzte Frage, weil dann sind wir nämlich genau da, wo wir hin wollten. Mountainbike oder Rennrad?
Ist geil, dass ich da nachdenken muss, gell? Also,
ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass du nachdenken musst, weil das ist für mich, sage ich aber gleich noch was drüber, sag, antworte mal. Mhm.
Grundsätzlich natürlich Mountainbike. Aber ich glaube, dass meine Fahrstunden auf dem Rennrad mehr sind als auf dem Mountainbike.
Und damit sind wir genau da, weil ich glaube auch, vielleicht ist das auch so ein bisschen was so dein Leben ein bisschen unterteilt. Und zwar in diesen reinen Mountainbike-Bereich, in den coolen Dude, wie die Gela so schön beschrieben hat in eurem gemeinsamen Podcast. Sehr empfehlenswert, sehr hörenswert. Wer nochmal nachgucken möchte, findet es natürlich bei A Story Beyond Sports. Da hat sie es nämlich enttarnt, dass du früher so ein cooler Dude warst, sozusagen. Ganz schön beschrieben.
War.
Nee, du bist
also jetzt nimmer.
doch, aber weißt schon, dass es so zwei Welten vielleicht sind und jetzt, und du auch vielleicht so ein bisschen selber überrascht warst, dass dich das Rennradfahren so begeistert. Und heute du ja viel Zeit auf dem Rennrad tatsächlich verbringst. Dann bin ich tatsächlich da, wo ich hin wollte und habe mir die Frage gestellt, wie hat der Radsport dein Leben geformt?
Boah, das ist ja eine unglaublich tiefgründige Frage.
Ja, dachtest du jetzt, das ist easy mit den Schnellfragerunden und so, dabei bleibst du nicht. Nee.
Schön wär's. Nee, also für mich ist das Radfahren tatsächlich, glaube ich, das fundamentalste Thema in meinem ganzen Leben, weil das mein ganzes Leben von früh bis heute prägt. Also ist eigentlich krass und ich habe mir da auch schon oft Gedanken gemacht, aber es ist eigentlich was total Schönes, dass halt ein Sport oder eine Sportart eigentlich ein ganzes Leben formen kann. Und ich war schon immer auch als ja, junger Bursch im Schulalter oder so, irgendwie, ich war halt schon immer der, also ich habe nicht viel auf Schule gegeben, da dürfen jetzt die Kinder nicht zuhören, weil Schule ist natürlich ganz wichtig und was ganz was Schönes und Tolles, aber ich war halt nie Fan und ich war schon immer auch seit, wie alt war ich da, 12, mit 12 ging es wahrscheinlich los, war ich jede freie Minute beim Rad unterwegs und war immer in der Schule schon auf Kohlen gesessen, wann jetzt endlich die Schule aus ist, dass ich wieder radeln gehen kann. Und die haben immer, also ich glaube, dass viele schon gedacht haben, irgendwie der Typ ist nicht ganz sauber, weil der hat nur Radlfahren im Kopf und fährt dann wieder mit der Schaufel durch den Ort und baut sich irgendwo einen Sprung. Und also ist ja nicht normal, vor allem jetzt heute mehr wie damals. Aber damals war es schon eher, da war es halt schon eine Randgruppe oder ein ganz komischer Vogel, der das macht, weil das haben ja ganz wenige noch gemacht. Das war irgendwann 2003, 2004 so rum. Und wir waren halt so eine kleine Gruppe und wir haben das durchgezogen. Und ja, es ist irgendwie verrückt dann zu sehen, dass es zu was es geführt hat, diese Leidenschaft. Und wie auch die Leidenschaft jetzt nach der aktiven, ganz aktiven Zeit immer noch mein Leben prägt und immer noch auch meine Kasse füllt oder auch ermöglicht ein Familienleben, wie es halt jeder so, glaube ich, gerne irgendwann mal führen würde. Nicht jeder, aber ich glaube ganz viele mit einem Häuschen, mit Frau, mit Kindern halt mitfinanzieren kann. Die Gela arbeitet ja auch viel, aber dass es halt funktioniert und dass sowas machbar ist und dass am Endeffekt dieses Rad, Fahrrad da essentiell ist oder der hauptausschlaggebende Punkt ist, dass es so gehen kann. Das finde ich schon ziemlich cool.
Führst du heute dein Traumleben von früher?
Boah, ich bin froh, dass ich es so führe, wie es jetzt ist, weil es ja sich schon sehr gedreht hat zu dem, wie es war in meiner aktiven Sportlerzeit. Aber ich bin sehr froh, dass ich diese Kehrtwende geschafft habe von dahin, weil das Leben als Profisportler ist schon ein ganz anderes als das, was ich jetzt führe, weil es halt doch mit richtig Arbeiten in Verbindung steht und Verpflichtungen vor allem, die waren ja früher, also Verpflichtungen als Profisportler, die hat man schon, aber die sind auf einem anderen Level, wie wenn man Familie und Frau und ja, dies und das halt hat, was man einfach machen muss.
Voll. Ich sag mal so, du hast ja auch so eine Evolution des Radfahrens, was es für dich in deinem Leben so ein bisschen spielt sozusagen, mitgemacht. Du kamst so von diesem Hobby, da habe ich tatsächlich so die Frage, war das intrinsisch motiviert als Kind? Also bist du einfach aufs Rad gestiegen und das war halt deins oder bist du drauf gesetzt worden oder wie ging das so los?
Ich bin keineswegs drauf gesetzt worden. Also wenn du da auf meine Eltern oder sowas anspielst, also es hat keiner mich dazu gebracht, gezwungen oder was auch immer, Radl zu fahren. Meine Eltern waren eher mal dagegen. Selber. Ja. Meine Eltern haben immer gesagt, vor allem mein Vater hat immer gesagt, jetzt mach halt mal was Gescheites, mach dein Abitur und du studieren und das mit dem Radlfahren ist ja Schmarrn, da tust du nur weh. Und das war voll mein eigener Antrieb. Vielleicht war es auch sogar ein bisschen in Richtung Rebell, dass ich eher gegen das vom Elternhaus gegangen bin und dann erst recht in den Sport so rein bin und so mein eigenes Ding gemacht habe. Und es ist ja auch, ist so ein bisschen auch es gibt ja auch den Podcast beim Lukas Schäfer, mit dem habe ich da auch drüber geredet. Wenn es halt im Elternhaus, bei ihm lief es ja auch alles nicht ganz so rund, bei mir war das ähnlich. Und ich glaube, dann ist halt der Sport eigentlich noch die mit beste Fluchtmöglichkeit von dem, wo man sich halt sehr gut selber finden und ausdrücken kann. Und das habe ich schon auch so ein bisschen in Erinnerung, ja.
Weil dann kamst du so von diesem Intrinsischen dann zur Selbstverwirklichung, so im Jugendalter, dieses ganze Thema, okay, das sind die Leute, die dann plötzlich auch um dich rum waren, das war halt dein Schlag an Menschen, die man so halt gerne hat, ja offensichtlich. Und dann kommt so diese Ernsthaftigkeit der Profisport hinzu, wo auch ein Druck einfach wahrscheinlich entsteht. Und heute ist es ja auch wieder ein anderer Bezug, den du zum Biken hast. Also heute ist es ja das Biken selbst, dieser Sport selbst ist ja mehr Ausgleich und auch mehr so ja Soul Riding vielleicht auch für dich persönlich, oder? Kann man das so zusammenfassen, so ein bisschen diese rote Linie, die sich so durchzieht vielleicht? Oder habe ich was vergessen?
Nö, es ist schon so. Also würde ich schon so sagen. Und ich habe auch, also heutzutage ist es einfach für mich ein Riesenausgleich und der Ausgleich vom doch Alltag, den man ja mittlerweile so ein bisschen auch hat. durch die Kids vor allem, die in einem ja, gute Struktur auch vorgeben vom Tag. Manchmal weniger gut, manchmal mehr gut. Und der Sport ist einfach Ausgleich, würde ich sagen. Das brauche ich einfach in meinem Leben, dass es mir gut geht. Und ich sehe es auch mittlerweile langfristig als irgendwo Absicherung meiner Gesundheit, weil ich glaube, dass man einfach schon schauen sollte, dass man halbwegs fit bleibt und Gesundheit, oder? Steht auch irgendwann einfach im Vordergrund.
Und da ist er wieder, der reife Mann, von dem du am Anfang gesprochen hast. Da kommt er manchmal durch. Aber weißt du es heute mehr oder anders zu schätzen, auch sportlich aktiv sein zu können?
Definitiv. Also ich habe jetzt aktuell zum Beispiel wieder Zeit. Ich habe im Winter sehr wenig Sport gemacht, weil einfach so viel anstand und Projekte waren und der Winter auch irgendwie kein guter Winter war. Und ich merke sofort, also wenn ich jetzt mal 2-3 Monate nichts mache, ich habe gerade Rückenweh, man merkt halt einfach, dass der Körper irgendwann mal geschunden wurde und dann sehr schnell, wenn die Körperspannung ein bisschen weggeht und diese Fitness nachlässt, das Jammern anfängt und dann merkt man schon, wie froh man eigentlich sein kann, wenn man noch oder wenn man einfach dies und das noch wieder gut machen kann und schon in der Lage ist, sich zu bewegen und das Ganze halt so zu machen, dass es Spaß macht. Und das ist, glaube ich, super wichtig.
Wie blickst du denn auf diese Evolution? Also bist du da wehmütig, wenn du darüber nachdenkst, so früher war der Sport viel Partyfreiheit und so weiter, heute hat er einen anderen Stellenwert, heute ist auch Ernsthaftigkeit, Verantwortung dazu gekommen. Was macht das mit dir, wenn du so über diese Entwicklung so nachdenkst? Denkst du dann so, oh, traurig, ich wünsche mir das zurück? Oder sagst du, nee, ist halt der Lauf der Dinge?
Ich wünsche es mir auf keinen Fall wieder. Ich habe echt, also das war eine super geile Zeit und ich denke da auch voll gerne zurück und denke mega positiv an alles, was ich da so getrieben habe. Also es war auch eine sehr freie Zeit und teilweise auch wilde Zeit und ich bin so froh, dass ich das so leben konnte, weil am Endeffekt lebt man sich da auch aus, glaube ich, oder ich habe mir da definitiv meine Hörner abgestoßen und habe einfach eine coole Zeit gehabt im Leben und jetzt geht das Leben halt weiter und ich finde es ganz wichtig, dass das Leben weitergeht und ich kenne auch viele, die nicht weitergehen und denke mir dann, krass, also Respekt, wenn man das so weiter durchziehen kann, aber ich bin froh, dass es weitergeht und dass man da auch den Next Step im Leben geht und das sind halt eben so Sachen wie Kinder, Frau, Verpflichtungen, die zwar auch oft unangenehm sind, es gibt auch Tage, wo ich mir denke, boah, jetzt reicht's, ich habe keinen Bock mehr, das Haus nervt, weil ich muss mich immer drum kümmern, die Frau nervt, die Kinder nerven, es ist alles nur Wahnsinn, ich mag einfach mal Ruhe haben und mag auf La Palma fliegen und 2 Wochen Radl fahren gehen, aber am Ende ist es ja dann auch wieder schön und man realisiert auch schnell wieder, was man hat und das ist einfach nur, bin dann immer sehr dankbar über das, was ich da haben darf und merke auch vor allem diese innerliche Zufriedenheit, zu Hause zu sein und das finde ich, das ist wahnsinnig cool.
Gibt es sowas wie so ein Lebensabschnittsthema, frage ich dich jetzt gerade so, weil du so diese Dankbarkeit, Zufriedenheit und so Ruhe vielleicht auch so ein bisschen, ich habe immer, also wir sind nicht so weit auseinander alterstechnisch, ich glaube, du bist 36, wenn ich richtig gestalkt habe.
Bist du schon über 30?
Ja, ich bin 34. Bist du schon über 30? Der Wahnsinn.
Hey, vielen Hallo, Dank. Das war ein Kompliment, ich bin in dem Alter, ja eben.
Nee, ich wollte gerade sagen, ich bin in dem Alter, wo man sich denkt, hey, cool, der fragt, ob ich schon über 30 bin. Genau. Nee, aber tatsächlich sind wir nicht so weit auseinander. Und ich habe irgendwie mal, das ist aber auch schon 4 Jahre her, also wo ich 30 geworden bin, habe ich mal gesagt, so die 30er, zu meinem besten Kumpel damals, das ist so die Phase, wo man das Thema Genügsamkeit, wo man einfach mit dem zufrieden sein muss, was man hat und nicht muss im Sinne von du musst, sondern will auch, wo man das Gefühl hat, ey, war alles super geil, alles eine Berechtigung gehabt und so. Aber jetzt ist mal gut und jetzt gucken wir mal darauf, was ist eigentlich so dieses Hier und Jetzt und nicht immer so Next One gedacht. Also wird das unterschreiben? Ist das auch so ein bisschen was vielleicht dein Lebensjahrzehnt mitbestimmt?
So halb. Also ich bin da schon noch, boah, ich glaube halt, dass so in der Zeit, in der aktiven Sportlerzeit ist ja immer so, dass immer weiter gehen muss und immer höher, schneller, weiter und es muss immer mehr und man muss sich wieder neu erfinden und dann musst du wieder was Krasses überlegen. Und was ich schon merke, ist, dass ich keinen Bock mehr drauf habe, mich irgendwo zu profilieren oder irgendwo einen aufzulabern, dass ich gut dastehe. Also das war ich, glaube ich, auch noch nie so richtig, aber wenn du das bist, dann hast du halt in der Gesellschaft meiner Meinung nach schon bei einigen Menschen einen Vorteil, auch wenn es eigentlich crazy ist. Aber du tust dir, glaube ich, ja gerade als Sportler, Selbstständiger, der ja eigentlich sich selbst verkauft, ja, ist es natürlich ein Vorteil, wenn du gut reden kannst und dich gut verkaufen kannst. Weil dann oftmals du den Menschen, der vor dir steht, einfach einen auflaberst und wenn du den richtigen vor dir stehen hast, dann frisst er das und du kriegst das, was du willst. Und das ist aber, es ist so. Also weiß ich aus eigener Erfahrung. Und es ist aber eigentlich was mich heute so richtig ankotzt, weil ich das oft noch mitkriege, wenn ich dann daneben stehe und mir denke, oh, ich muss hier weg. Also es ist einfach nicht, das sind so Themen, wo ich froh bin, dass ich sowas auch nicht mehr machen muss, weil teilweise finde ich, gerade wenn du in einem Sport bist, wo jetzt, klar, Ergebnisse sprechen für sich und da braucht man gar nicht mal viel reden, aber oftmals bist du halt doch in einer Situation, wo du irgendwas verkaufst oder deine Art, wie du mit dem Sport umgehst, verkaufst und mit Sponsoren redest und mit Leuten, die dir, von denen du was willst, redest. Und das sind so Sachen, die, ich bin froh, dass ich das nicht mehr tun muss.
Ja, wobei ich mich gerade frage, verkaufst du dann in solchen Momenten dich als Sportler oder dich als Mensch? Oder also als Person? Also dieses, da
das
musst du ja
fließt
schon.
Doch, das fließt zusammen, glaube ich, auch im selbstständigen Extremsport oder Sport, wo du halt als Einzelperson kämpfst und nicht in irgendeinem Verband bist. Da ist meiner Meinung nach, zählt da auch die Persönlichkeit. Wenn du ein Idiot bist, wird dir keiner Geld zahlen. Also da geht es ja schon auch darum, dass du sympathisch bist, gut rüberkommst und den Menschen catchst, den du an deiner Seite als Partner haben willst. Das ist, glaube ich, mindestens genauso wichtig wie deine sportliche Leistung oder ist gerade in dem Zeitalter, wo wir jetzt sind, jetzt ist viel natürlich über Social Media, aber das ist schon auch sehr wichtig, glaube ich. Und da wieder den Bogen zu spannen zu dem, was du gesagt hast, da bin ich froh, dass das nicht mehr ist, aber ich bin schon auch immer noch ein getriebener Mensch, glaube ich, der immer wieder mal seine kleine Challenge braucht oder irgend so ein Ziel braucht vor Augen, wo man wieder hinkämpft und aber natürlich auf einem anderen Level als früher.
Aline Bock hat das ganz schön gesagt. Niemand kriegt die Aline aus der Aline raus. Und bei dir musste ich auch so ein bisschen dran denken, als ich dir jetzt deinen, natürlich habe ich mir sämtliche Filme, die es so gibt, auf deinem YouTube-Kanal und so angeguckt und so ein bisschen geguckt, okay, wir kennen uns jetzt ja nicht super lang oder so. So, was ist so der Typ, was ist so der Mensch, Andi so? Sausympathisch, immer gut drauf, aber auch ein bisschen Ernsthaftigkeit schon auch mal ab und zu dabei und auch sehr gewissenhaft, so habe ich dich eingeschätzt. Und dann dachte ich mir so, okay, also zumindest kamst du so rüber, was ja schon mal gut ist vielleicht. Genau, aber so ein bisschen dieses, ja, du bist, sich selbst treu bleiben, ist dir, glaube ich, wichtig. Hätte ich jetzt mal so unterstellt. Vielleicht auch bedingt durch die Erfahrung, die du als Sportler in dieser Branche gemacht hast, oder?
Ja, ist mir schon wichtig, aber fällt, glaube ich, auch oft schwer. Also wieso? Sich selbst treu bleiben ist, glaube ich, schon was ganz was Schweres. Ja, weil man schon immer wieder von sich, glaube ich, von anderen Faktoren, Menschen irgendwo hintreiben lässt ganz schnell. Und das ist, ja, ist gerade mit den Kindern wieder, wenn es dann eigene Kids hast, du weißt es ja, das hieß ja ganz schnell, wie die sich von ihren Freunden und von ihrem Umfeld steuern lassen. Ich gehe nur ins Fußball, wenn der Philipp geht. Ich gehe nur ins Fußball, wenn der und der geht. Sonst gehe ich nicht. Dann sage ich mir, Felix, aber du musst ja gehen, weil du willst. Und da kriegst du ja schon wieder diesen Spiegel vor Augen, wie es halt dann schnell geht, oder? Und wenn der andere das macht, dann überlegst du halt auch, ist es wirklich gut, ist es nicht gut, aber was will ich eigentlich?
Voll. Jetzt ist das stimmt. Also würde ich auch genauso unterschreiben. Dass man das, wir sagen das dann so selbstverständlich als Eltern, ja, mach doch das, was du willst, aber Kids wissen das manchmal auch gar nicht. Und das ist ja genau diese Entwicklung, dass du mit, keine Ahnung, Mitte, Anfang 30 eben halt sagst, guck mal, das will ich. Und das will ich nicht. Und so bin ich übrigens nicht. Und mit solchen Leuten habe ich Bock, Kontakt zu haben und mit solchen halt nicht. So, diese Abgrenzung findet statt.
Voll. Würde ich mal so sagen. Und am Ende, glaube ich, ist aber ganz wichtig, dass man halt schafft, da auf sein Inneres zu hören und das zu tun, was man selber wirklich gerne macht, weil nur das wird auch funktionieren. Also das ist so mein Learning, das ich so bis jetzt in meinem Leben mitnehmen konnte.
Klingt easy, ist gar nicht so easy.
Nee, ist schwer.
finde ich auch. In deinem Film Status Quo gehst du ja 3 beziehungsweise eigentlich sogar 4 persönliche Ziele an. Also da am Ende kommt noch eine Auflösung, dass du noch ein 4. Ziel nämlich erreicht hast. Und um 2 davon beneide ich dich, also ich persönlich dich auch hart tatsächlich, weil ich so denke, das würde ich auch gerne machen. Du hast den Ötztaler tatsächlich gefinisht, 2022. Und zum 2. bist du an Gardasee geradelt. Und da sind definitiv so Bucketlist-Dinger, wo jeder, der irgendwie Radsport-connected ist, sich so denkt, boah, geil, will ich auch. Aber das Lustige ist, du kommst ja eigentlich aus einer komplett anderen Welt. So, wie kommt es denn dazu, dass plötzlich so diese Klassiker dich anscheinend ja auch maximal begeistert haben und auch aufs Bike gezogen haben? Was ist passiert sozusagen,
also
für dich?
Also erstmal für dich am 25. Mai fahren wir wieder an Gardasee, da kannst gerne im Windschatten mitfahren.
Welchen Schnitt fahrt ihr? Mit dem Gravel also, oder mit dem Rennrad? Kann ich mein TT-Bike mitnehmen?
Mit dem Rennrad. Kannst machen. Wenn du das aushältst, 12 Stunden, dann okay.
Ja, das ist tatsächlich, ich muss dazu sagen, mein TT-Bike ist tatsächlich das mit der schönsten Übersetzung, deswegen liebe ich es so. Es wird tatsächlich was. Aber cool, ja, spannend. Mhm. Aber wie kommt's? Also trotzdem 2 Welten, ja.
Es ist wieder dieser Punkt, dass man dann doch wieder auf der Suche nach Challenges ist, die wieder möglich ist. Also ich hatte ja auch meinen Sturz und meine gesundheitlichen Themen und das Rennradfahren ist halt was mit meinen Füßen sehr gut funktioniert, wenn ich nicht zu viel Watt fahre. Also wenn ich lange sehr intensiv fahre, dann merke ich irgendwann, dass es meine Füße nicht wollen. Und das sind natürlich dann diese längeren Geschichten eigentlich ganz cool, weil da fährst du nicht so hart. Also du fährst eigentlich sehr konsequent stetig, aber nicht so mit mega, mega, mega Druck. Und deswegen habe ich da halt mich so ein bisschen reingefuchst oder halt auch gemerkt, das Rennradfahren macht Bock. Und mir macht es Bock, wenn ich mich gut fühle, wenn ich fit bin, das ist für mich ein mega Ausgleich. Und wenn es halt dann ein gewisses Fitnesslevel hast, ich bin ja auch dann der Freak, der total im Detail verloren geht irgendwann im Sport und dann feilst in deiner Aero-Position und dann feilst da noch und dann merkst du, war geil, wenn ich so fahre, bin ich nochmal im Schnitt ein km/h schneller und dann hast halt im Umfeld auch Leute, die das halt sehr gut können, die mir dann auch viel geholfen haben. Und dann macht es halt irgendwann Spaß und dann sagen sie halt irgendwann, ja, magst du mitfahren an Gardasee? Und für mich war das schon immer, also zur Geschichte, ich habe das schon mal probiert mit einem Spezl an Gardasee zu fahren und das immer gescheitert, weil wir so Rückenweh hatten in Brixen, dass halt nichts mehr ging.
Ach echt?
Okay. Ja. Das war, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Das war irgendwann 2015, ja, keine Ahnung, ist schon länger her.
Kein Bike-Fitting vorher gemacht?
Nee, damals war das noch nicht so. Bei mir war noch alles ein bisschen Hobby-Rennrad und ist jetzt immer noch, aber jetzt weiß ich halt schon ein bisschen mehr, was es geht und was wichtig ist. Und jetzt habe ich ja dann diese Challenge alleine eben dann nochmal gemacht zum ersten Mal und das war schon cool. Aber es sind halt, wie gesagt, Challenges, glaube ich, und Ziele und das brauche ich schon immer noch mal wieder, so Ziele, wo man dann hinarbeiten kann.
Wie gesagt, ein Status Quo, also dein Film dazu kann man auch auf deinem YouTube-Kanal sehen. Da ist es ja so, dass du die dann ja auch erreichst, so gesehen. Ist natürlich die Frage, was ist denn das Nächste? So, was schwebt denn dir da noch vor? Weil ich finde, der Ötztaler ist natürlich mit seinen, mit diesen Wahnsinnsklassiker-Routen und so und der wirklichen Herausforderung der Route, 5500 Höhenmeter und so weiter. Das ist ja einfach schon ein Monument. Also was soll da noch kommen, könnte jetzt sein, so mancher Radsportler sich fragen.
Also ich habe mich das Jahr wieder für den Ötzi angemeldet. Aktuell kann ich es mir nicht vorstellen, dass das klappt, weil ich sowas von unfit bin. Aber ich glaube, das sind so Phasen und aktuell ist mein Ziel, erstmal wieder eine Grundfitness zu kriegen und irgendwie mich halbwegs nach sowas zu fühlen. Aber grundsätzlich habe ich schon das Ziel, ich bin in Ötzi damals in knapp 11 Stunden gefahren und ich will den mal unter 10 Stunden fahren, das ist eigentlich mein Ziel.
Also das ist die Challenge dann sozusagen, das Nächste.
Das wäre die Challenge, ja, aber ich bin gerade echt sehr weit weg davon. Ich weiß nicht, also dieses Jahr wäre es ein Wunder, wenn das klappt, aber keine Ahnung. Ich bin halt auch von der Statur her kein typischer Bergfahrer.
Also zu muskulös wahrscheinlich.
Zu gewampert eher, also groß und gewampert. Und dann, alles, was über 80 Kilo ist, das ist halt Wahnsinn. Du schleppst dir das Gewicht einfach da jeden Höhenmeter mit. Und ich habe auch damals beim Ötzi es war richtig cool und ich hatte auch über Track einen geilen Startplatz ganz vorne, was mir getaugt hat, weil dann musste ich nicht durch das ganze Feld da durch und war halt am Start vorne, weil das ja gar nicht so ungefährlich ist, in diesem Massenfeld da von Sölden nach Ötz zu fahren mit einem 55er Schnitt oder sowas, das ist halt schon ein ziemliches Massaker. Und das war geil, aber ich bin halt bergauf, habe mich, glaube ich, mindestens 1500 Leute überholt und das ist halt schon, das ist dann Hardcore in der Birne. Da musste ich dann schon zusammenreißen.
Mental auf jeden Fall, so oder so. Und das ist dann halt nur der erste Anstieg, so ungefähr. Und da kommen
ja, ja. Noch welche. Aber bergab habe ich sicher wieder 1000 überholt, das hat dann schon gepasst.
Solange das alles gut geht, ist ja gut. Ja, du hast es aber auch gerade schon angesprochen. Beziehungsweise ich frage erst diese Frage. Gab es im Laufe deiner Karriere ein Highlight-Event? So ein Event, wo du sagst, boah, wenn ich da halt dran zurückdenke, das ist so für mich, da geht's Herz auf.
Definitiv. Zwei eigentlich. Und ich, also definitiv die Zeit mit Nine Nights, das war für mich schon mega, weil ich da mal das tun durfte, was so immer mein Traum war. Das heißt, Visionen, kreative Kursideen, Streckenbauten zu verwirklichen, also wirklich mit dem Bleistift zu zeichnen und dann in echt zu bauen. Immer ist für jeden, glaube ich, was Tolles, wenn man was im Kopf hat, das aufs Papier bringt und dann in echt vor sich sieht. Das ist halt so mega geil einfach. Und da waren wir in Neukirchen am Groß-Venediger am Anfang und haben da wirklich, glaube ich, was den ganzen Freeride-Sport angeht, viel bewegen können, haben damit das erste Event gehabt, wo wirklich große, sehr sichere Sprünge waren und durften da in der Landschaft was designen und kreieren, was einfach unglaublich schön war und unglaublich einzigartig war, wenn du auf über 2000 Meter am Berg sowas bauen darfst. Und also das war so allgemein, abgesehen von meiner sportlichen Leistung, jetzt hat eine tolle Geschichte. Und was dann für mich als Sportler so das Coolste war, war eigentlich das Nine Nights in Livigno, weil da war ich eigentlich so in meiner besten Zeit. Das war Wahnsinn, da war ich halt super fit und war dann auch in Whistler in der Zeit noch beim Trainieren für 10 Tage, was wahnsinnig Gefühl gebracht hat. Und da hat es mir, das Fahren einfach sehr viel Spaß gemacht in der Zeit. Da war ich wirklich top motiviert und gut drauf. Ja. Und natürlich Framed, diese Videogeschichte, wo wir recht früh 2010 ein Video gemacht haben, was halt sehr gut funktioniert hat. Das war
voll.
Auch
cool. Ich hab's gefunden. I did my job sozusagen. Ich hab's gefunden und ja, hab's auch. Ich finde, also diese Freude, die du dabei hast und vor allen Dingen auch, man muss ja überlegen, das ist halt 9 oder 10 Jahre her, gell? Wo das so gelauncht wurde und so. Und das sind einfach andere Zeiten gewesen, wo aber
14,
Content...
14 Jahre.
Ach, 13. Ah, okay. Achso, sorry, aber ich habe jetzt tatsächlich gedacht mit dem Publishing-Datum so bei YouTube sozusagen.
Okay, ja, das kann sein. Genau, ah, nee, aber das ist aber nicht aktuell. Das habe ich nachträglich auf YouTube hochgeladen.
Bei dir schon, aber bei deinem damaligen Bikepark-Partner war es, das ist ja auch drauf gewesen.
Das kann auch sein, ja.
Tatsächlich habe ich so gedacht, okay, das ist halt in diesen 13, 14 Jahren ist so viel passiert, was Content angeht. Und damals habt ihr aber schon das gedreht und das war so cool, weil du sagst, dass so dein absolutes Highlight war, von wegen, dass der Heli drüber geflogen ist und Bilder gemacht hat. Und man denkt so heute, wieso haben die denn keine Drohne benutzt? So zwei Welten. Das ist so, aber das, also das sieht schon spektakulär aus und es ist schon echt cool und macht irgendwie Bock. Ich liebe das ja bei Filmen dieser Art, wo man halt einfach dahinter Bock hat, Fahrrad fahren zu gehen. So, ich fahre überhaupt nicht. Das sind ja zwei Welten, die aufeinander prallen. Aber man hat danach das Gefühl, boah, geil, will ich auch. Also ich würde niemals da runterfahren. Aber finde es irgendwie dann geil. Das ist so lustig. Und das ist trotzdem, woran man es erkennt, ist so ein bisschen dein Style von damals. So die Klamotten, die du anhast, sind nochmal ganz anders, als die du heute wahrscheinlich hättest. Daran sind immer so kleine Details, wo man dann sagt, okay, different times. Aber seitdem hat sich ja so viel getan. Also es ist schon, habe ich mir fast ein bisschen gedacht, dass es wahrscheinlich diese Eventserie ist. Es gibt aber auch, und du hast es vorhin schon angesprochen, natürlich, das klingt alles super cool und Evolution und alles so irgendwie relativ positiv, aber man muss eben halt auch ganz klar sagen, part of the story bei dir ist definitiv auch eine Phase, wo es nicht so cool war. Du hast angesprochen, ich denke, der 1. August 2015 ist so ein Tag, der alles total verändert hat. Ich mach's kurz, es kam zu einem folgenschweren Unfall, das glaube ich auch schon an anderen Stellen auch mehrfach schon erzählt. Beide Füße zertrümmert und so weiter. Was mich tatsächlich interessiert, ist so dieser Morgen danach, der erste Tag, an dem du aufwachst und realisierst, shit, das wird mega hart, was ist mir da passiert und es wird niemals, eventuell niemals so sein wie vorher.
Ja, das war halt alles verrückt, weil die erste Prognose war ja, dass ich nie wieder gehen kann und sowas, es war ja ganz schlimm. Und der Morgen danach war dann schon wieder eigentlich besser, weil ich da schon eigentlich schon wieder motiviert war, dass das doch wieder wird. Also ich war sehr schnell wieder vom Kopf her so, dass das wieder wird und dass ich halt, ja, jetzt halt eine schwere Reha vor mir habe. Aber es kam bei mir wahnsinnig schnell dieser Sportlergedanke in mir hoch, dass das jetzt halt meine Challenge ist. Und ich war in der Zeit, als das passiert ist, an dem Punkt, wo ich nicht mehr so ganz wusste, wie es weitergeht. Und ich war da, also da war halt Dirtjump nicht mehr so, Slopestyle nicht mehr so, dann bin ich mehr Big Mountain gefahren, das war dann auch nicht mehr so und ich wusste gar nicht mehr an dem Punkt so ganz, was machen wir jetzt, was ist der Next Step, was wird jetzt noch krasser oder was soll ich als nächstes machen, dass es wieder Sponsoren etc. gefällt. Und dann war es, glaube ich, für mich auch unterbewusst ein bisschen erleichternd, dass ich jetzt endlich wieder eine definierte Aufgabe habe, auch wenn es blöd klingt, aber die definierte Aufgabe war ganz klar, jetzt hast du zwei kaputte Füße und die müssen jetzt wieder maximal gut werden. Und das war dann recht schnell in meinem Kopf.
Siehst du das aus heutiger Sicht als Wendepunkt, Sinneswandel, Härteprüfung? Keine Ahnung, wie hast du deinen Frieden mit dieser Phase gemacht, mit diesem Unfall?
Ich glaube, es musste so sein in dem Moment, weil das, ich glaube immer, wenn man was nimmer so hundertprozentig mit einem Ziel verfolgt, dann glaube ich, schleichen sich Leichtsinnsfehler ein und das war im Endeffekt ein Leichtsinnsfehler, den ich da gemacht habe und deswegen ist der Unfall passiert. Und heute bin ich eigentlich bis auf das, dass ich mir manchmal denke, Mann, wenn ich jetzt die Füße noch ganz hätte, dann könnte ich einfach dies und das noch mehr machen, weil ich schon eingeschränkt bin, aber bin ich eigentlich total froh, dass es so gelaufen ist, weil ich dadurch da bin, wo ich jetzt bin. Und das wäre sonst nicht passiert. Also ich wäre weder mit der Gela zusammen, ich hätte die Kinder nicht, ich hätte mein Leben nicht, so wie es jetzt ist. Und es war einfach für wahnsinnig viel gut. Und von dem her bin ich da total fein damit.
Ich wollte gerade fragen, weil so dieses Wendepunkt-Thema, das kann man tatsächlich so übertragen, wobei ich im Podcast mit der Gela gelernt habe, dass ihr euch gar nicht, wie viele meinen, in der Reha kennengelernt habt, sondern euch eigentlich sogar schon vorher kannte. Und Content sei Dank eigentlich. Es war geplant, irgendwie eine gemeinsame Videoaktion sozusagen zu machen mit einem bekannten Regisseur und Videografen. Und da habt ihr euch eigentlich kennengelernt, muss man ehrlicherweise sagen.
So hab ich's, ja, genau, das war schon ein bisschen davor. Aber definitiv hat uns diese gemeinsame Reha wahnsinnig verbunden. Also das war schon auch, da war sie auch schon mit ausschlaggebender Punkt, dass ich auch so motiviert war, in die Reha zu gehen. das war halt einfach, zu zweit ist das einfach viel einfacher, als wenn du immer alleine irgendwo hindackelst und dann da dein Programm abziehst. Und so war es halt einfach sehr viel lustiger und einfacher, als sich da zu motivieren.
Was hat dir der Unfall damals über den Sport beigebracht, gelehrt sozusagen?
Es hat definitiv nochmal vor Augen gehalten, wie gefährlich es ist und wie schnell es geht, dass man sich auch bei was jetzt gar nicht so schwierig ist, wehtun kann. Sieht man jetzt auch wieder, der Thomas Lehmann hat ja so eine ähnliche Verletzung gerade, der ist auch einen Sprung überschossen und hat kaputte Füße. Und dass es halt auch denen passieren kann, die wirklich immer sehr vorsichtig sind und denen man eigentlich voraussagt, dass die eine wahnsinnig gute Radkontrolle haben und wirklich safe unterwegs sind und überhaupt nicht sketchy sind. Und das ist, kann aber jedem passieren. Und andererseits kann es aber auch überall im Leben passieren, dass irgendwas schief geht. Aber grundsätzlich, ja, schauen wir halt dem Risiko da schon ganz schön tief in die Augen.
Wenn du jetzt an den Umgang auch mit dem Sport und vor allem deinem ebenfalls Bike-begeisterten Sohn zum Beispiel denkst oder Tochter wahrscheinlich auch schon on fire, kann ich mir vorstellen. Welche Rolle spielt da die Erfahrung, die du als Profisportler gesammelt hast? Hast du Angst, wenn er irgendwie, wenn er auch irgendwie kamikaze-mäßig unterwegs ist? Oder sagst du, nee, muss so sein, aber bei mir auch so, geht schon alles gut? Also, welche Rolle spielen da die Erfahrungen, die du als Sportler sowohl positiv als auch negativ gesammelt hast, irgendwie in deiner Rolle als Papa mit?
Also ich glaube, eine sehr große Rolle, weil ich durch das Ganze, dass ich halt bewegungstechnisch sehr viel lernen durfte und koordinativ in meinem Leben, sehr viel sehe, was, glaube ich, andere gar nicht sehen. Wann ist es gefährlich, wann ist es nicht gefährlich? Also man lernt halt sehr gut einzuschätzen, wann man in einem Bereich unterwegs ist, wo einfach Risiken da sind und wann es egal ist, ob es sketchy ist, weil da eh nichts passieren kann. Und da habe ich mit der Gel auch oft Themen, weil die lässt ihn dann fahren und ich denke mir so, was machst du da? Der bricht sich gleich das Knack, was der da macht. Und sie sieht es halt nicht. Und ich sehe es halt genau vor Augen, dass es halt kurz vor knapp ist. Und das sind so Momente, wo ich dann schon mal was sage auch und wo ich halt den Felix dann auch hernehme und sage, hey, das Gute ist, ich kann es ihm halt erklären, weil ich halt genau vor Augen habe, was passieren könnte und das erkläre ich ihm dann und dann steht er da und hat ganz große Augen und so, ja, vielleicht sollte man da mal ein bisschen langsamer tun. Ich glaube, grundsätzlich ist es natürlich gut, aber es ist auch oft sehr anstrengend, weil man halt ja einfach das sieht und sich vielleicht auch manchmal unnötig die Gedanken macht, weil das halt das Kind eh schafft, was man gar nicht glaubt, was es schaffen kann. Aber in Summe, glaube ich, ist ganz gut, dass man da einen realistischen Blick drauf hat. Und ja, viele haben das nicht. Oder viele, man sieht es ja auch bei anderen, wie die dann mit den Kids, was die machen lassen. Und oftmals wird es halt einfach gefährlich. Ich meine, es sind auch Menschen, auch wenn die noch wie so Gummibärchen sind von der Körperspannung und sie halten schon was aus, aber irgendwann ist halt dann auch am Limit.
Aber ist das was Gutes? Oder also natürlich ist es zum Schutz vom Kind super, aber gleichzeitig denkst du dir ja vielleicht auch, okay, hey, mich haben auch manchmal Leute was machen lassen, wo sich andere vielleicht auch an den Kopf gepackt hätten. Keine Ahnung. Und das hat dich ja auch in irgendeiner Weise, also diese Balance zu finden zwischen machen lassen und echt darauf vertrauen, hey, du musst deine eigenen Erfahrungen sammeln und gleichzeitig zu wissen, hey, das ist nicht cool, weil da ist mir selber schon mal Folgendes passiert. Das ist ja das maximale Spannungsverhältnis als Papa.
Voll. Voll, ja. Na, also ich glaube, machen lassen ist ganz wichtig, aber mir ist wichtig, dass er halt einen möglichst sicheren Playground dafür hat und eine möglichst sichere Geschichte. Lass uns einen sicheren Sprung sein. Und gibt's ja, es gibt, wie auch bei den Großen, es gibt halt sketchy Sprünge, die einfach gefährlich sind, wo es nicht stürzen darfst. Und es gibt die Sprünge, wo es wurscht ist. Da hast halt Safety Zone und kannst halt auch mal irgendwas verhauen und bist nicht gleich komplett kaputt, sondern das geht halt dann. Und das kann ich ganz gut einschätzen und ich schaue ihm schon immer, dass ich ihm das so mache, dass ich sage, okay, mach und wurscht, wenn es stürzt, dann stürzt halt maximal, brichst deinen Arm und ist mir wurscht, weil der wächst wieder zusammen. Da bin ich schon relativ schmerzfrei dann.
Was siehst du in deinen Kids von dir für Eigenschaften? Von beiden vielleicht?
Also die Lilly, die Kleine, ist mir wahrscheinlich ein Ticken ähnlicher wie der Felix. Die ist, die ist halt auch so sehr dickschädlig und brutal, also unglaublich dickschädlig. Und wenn sie sich mal in den Kopf setzt, muss sie das durchziehen, weil sonst ist Volleskalation. Aber es sind beides, ich glaube, da steckt halt auch viel Gela und ich drin, weil wir ja doch, was das ganze den Grundcharakter angeht, schon ähnlich sind. Und beide sehr ehrgeizig sind und zielstrebig sind und beide es halt so ein Sportlerdenken haben. Und das kannst halt dann fast nicht vermeiden, dass die Kids auch so ein bisschen in die Richtung denken und halt, wenn sie was wollen, dann wollen sie es. Dann ist es irre, wie die eine Energie entwickeln, um das zu schaffen. Und was der Felix auch hat, wenn er was nicht mag und was nicht motiviert ist, was er aber tun muss, dann hat er null Bock. Und das bin ich halt auch. Also das ist schon ganz interessant.
Du bist seit, also hast man jetzt gerade schon festgehalten, über 20 Jahre bist du Teil dieser Szene auch und hast das, ob jetzt als aktiver Sportler oder vorher Beobachter oder Kommentator oder wie auch immer. Also du kriegst ja alles mit, so was passiert. Und tatsächlich passiert ja ganz, ganz viel. Ich meine, wenn wir darüber nachdenken, dass vorletzte Woche zum ersten Mal eine Frau Red Bull Hardline gefinisht hat, dann sind das ja Entwicklungen, die irgendwie so stattfinden. Wie blickst du auf dieses ganze Thema Freeride, Mountainbike-Szene und wo sagst du auch so, hey, da schätze ich, geht in den nächsten Jahren bedingt durch das, was in den letzten Jahren schon passiert ist, einfach noch mehr. So, wie ist da so dein Blick als Teil und Experte auf das Ganze?
Ja, also Frauen-Freeride-Sport ist wahnsinnig aktuell und boomt. Und
trotzdem auch noch Potenzial zur Entwicklung so ein bisschen. Ne?
Ja, ja.
Die sind noch nicht da. So.
Ist am Anfang auch noch, glaube ich. Also es ist einfach jetzt die Zeit, wo es durch die Mädels, die da reinkommen, wahnsinnig gute Fahrerinnen reinkommen, die eben auch vom Level her ganz woanders einsteigen. Und sind da, aber auch die sind noch am Anfang. Also das wird sich schon noch krass entwickeln und die werden, glaube ich, schon noch Schritte machen. Und das wird, glaube ich, schon noch sich sehr weiterentwickeln die nächsten Jahre. Was das bei den Jungs angeht, es ist immer Progression und die Tricks werden immer krasser. Man sieht es immer im BMX-Sport so ein bisschen, die sind uns immer ein bisschen voraus, weil kleinere Räder leichter zu drehen, leichter umzusetzen. Da wird auch noch was kommen. Also es kommt immer mehr, mehr, mehr. Es ist halt einfach so. Immer höher, schneller, weiter. Und ich sehe es nur bedenklich, wenn ich so an Red Bull Rampage oder so denke, wo einfach so viele Faktoren mitspielen, die man nicht kalkulieren kann, wo es dann schon vom Risiko her einfach mehr wird und wo du, glaube ich, schon immer mehr Gefahr wächst, dass mal was wirklich Schlimmes passieren kann. Und da.
Das heißt mal, es sind ja auch schon schlimme Sachen passiert.
Genau, also genau, es sind schon schlimme Sachen passiert, aber das ist so ein Event, wo ich manchmal ein bisschen zwiegespalten dazu stehe. Also einerseits finde ich es mega krass und wahnsinnig, also riesen Respekt an alle, die da mitfahren, weil es einfach irre ist. Aber die Frage ist, ob das, wie weit man gehen muss mit dem Ganzen. Also die Frage stelle ich mir einfach manchmal, ob das jetzt noch richtig ist. Diese Dimensionen, die sind so irrsinnig. Also wenn man dann, es ist einfach irrsinnig, was die da machen. Und ja, ich hoffe, dass es alles, weiß auch irgendwann das Material am Limit und so weiter. Also ich wünsche mir immer bei jeder Rampage, hoffentlich passiert es nicht wieder oder hoffentlich passiert möglichst wenig. Ja.
Welche Verantwortung siehst du da bei dir als Teil des Ganzen? So? Also klar, du, also, keine Ahnung, ich glaube, was zum Beispiel noch möglich ist, ist auch so durchs Zuschauerverhalten natürlich Dinge zu machen oder auch Dinge einfach öffentlich anzusprechen oder, keine Ahnung, einfach mal auf die Agenda zu bringen oder einfach zu hinterfragen. Das ist vielleicht so ein Teil davon. Oder wo würdest du sagen, okay, jetzt reicht, jetzt bin ich raus?
Ja, ist eigentlich eine ganz gute Frage. Bis jetzt habe ich mich damit noch nicht so viel beschäftigt, weil bis jetzt läuft das ja alles noch halbwegs überschaubar. Aber ich mache immer für Red Bull TV den Expertenkommentator und dann machen wir auch die Rampage. Und da habe ich ja noch so ein bisschen ein Sprachrohr, zumindest für das deutschsprachige Publikum. Und da kann man schon, glaube ich, sehr sensibel so ein bisschen ansprechen, um was es geht und aufklären und machen und tun. Aber ach, ich glaube, am Endeffekt, die Jungs, die da gerade mit vollem Saft und Leidenschaft drinstehen, denen kannst du da nicht reinreden. Die müssen einfach ihr Ding machen und das ist ihr eigenes Schicksal, was dann passiert und wie es weitergeht. Und das wird sich alles dann wahrscheinlich von alleine auf den Weg oder den Weg bahnen, der dann auch gut ist, denke ich. Also das ist einfach eine Entwicklung, die keiner steuern kann. Das machen die Fahrer selber.
Und wenn man so diese ganze Professionalisierung anguckt, also mich interessiert manchmal so ein bisschen der Blick hinter die Kulissen. Also sieht alles immer super cool aus. Und wenn du von außen reinkommst und kommst beispielsweise aus dem Ausdauersport und das ist ganz andere Szene, ganz andere Leute und so. Und dann kommst du so in diese Freeride-Welt rein und betrachtest das ja mit einer Vorprägung. Dann denkst du immer so, ja, die sind alle super cool, ne? nur Party und danach im Race und sonstiges. Und irgendwann checkst du so, nee, das ist nicht so, sondern das ist auch ein hardcore durchprofessionalisierter Sport, wo es wirklich auch um Training geht, Trainingspläne geht, wo es um jede Sekunde geht, wo es um Equipment geht. Wie siehst du das so? Also war das früher anders? War es früher lockerer? Keine Ahnung. Oder ist es gut, dass es jetzt auch so noch mehr Ernsthaftigkeit gekriegt hat?
Ich glaube, da durchläuft jeder Sportler so den gleichen Weg. Man fängt erst
egal
an
wann,
als
sozusagen.
Ich glaube schon, ja. Also man fängt an und ist halt der Hobbysportler, der einfach gerne Radl fährt und Tricks macht und springt und was weiß ich, sich irgendwelche Cliffs oder Klippen runterschmeißt, bis man einmal stürzt und sich wehtut. Und dann realisiert man, oh, wenn ich das jetzt weitermachen will und wenn das Level höher werden soll, dann muss ich irgendwas tun. Und dann kriegst du halt einen Einlauf von den Leuten, die dich betreuen und sagen, schau mal, du hast eine Körperspannung wie ein Kartoffelsalat, da müssen wir mal ein bisschen arbeiten dran, weil dein Körper ist dein Protektor. Und viel mehr ist da nicht da, weil die haben ja, keine Ahnung, Knieschoner und Handschuhe und Helm. Und wenn es dann krass wird, noch ein Rückenpanzer vielleicht. Und aber ja, ich meine, das ist alles, das ist nett, dieses Protektorenzeug, aber wenn es dich mal richtig schmeißt und es um mehr geht als nur Schürfwunden, dann ist deine Muskelspannung, deine Körperspannung einfach dein Kapital und das musst du einfach trainieren. Und das lernt man spätestens, wenn man einmal gestürzt ist und sich wehtut. Das habe ich genauso auch durchgemacht. Und ab dem Punkt, ja, ich glaube, alles, was dann professioneller wird, musst du auch professionell arbeiten. Und das schaut dann natürlich nach außen immer cool aus, weil die Leute sehen ja immer nur den Erfolg meistens und den coolen Moment, weil den will man ja am liebsten teilen. Aber dahinter steckt einfach ganz normale Arbeit wie bei jedem Sportler. Und jo, alles, glaube ich, wie gesagt, was professionell wird, muss auch professionell trainiert und betreut werden.
Sind die Sportler heute einem höheren Druck ausgesetzt als früher? Weil wenn, ne, muss immer krasser und mehr Drehungen und was weiß ich was sein und die Tricks müssen extremer sein. Ich finde, man im Snowboard-Sport sieht man das auch, da gab es diese Doku übrigens, gute Serie über Sean White.
Ah ja.
Genau. Das kann man gut binge-watchen, um es nochmal kurz aufzumachen.
Mach ich steige jetzt ein.
Ja, du steigst ins Binge-Watching-Business an. Nee, aber da gab es diese Serie über Sean White und der hat halt also erklärt, ja, hey, früher waren so drei Drehungen war schon so, boah, krass. Und mittlerweile musst du vier machen im Contest, um überhaupt irgendwo relevant zu sein, so ungefähr. Also das ist schon, wo ich so denke, boah, die müssen ja trotzdem auch erstmal eine machen, weißt du? Also der Weg dahin ist ja the same. Der Druck ist einfach nochmal ein ganz anderes Level, würde ich schätzen, ohne Profisportler zu sein. Das kannst du wahrscheinlich eher einschätzen.
Also ich sehe es nicht so.
Okay, cool.
Ich glaube, dass jeder individuelle Sportler sein Limit hat und das Limit fühlt sich immer gleich krass an.
Ah,
also
okay, auch.
Bei dem einen ist das Limit 2 Drehungen und beim anderen 5. Und der eine macht die 5 Drehungen genauso wie der andere seine 2 und ist genauso am Limit. Und das war bei mir früher auch schon so. Da gab es Tricks, die habe ich mit links gemacht. Da hat sich der andere die Zähne ausgebissen und der hat einen Trick gemacht, den habe ich nie lernen können. Und der hat den immer gemacht, easy, easy, easy. Und so ist, glaube ich, jeder Sportler individuell und hat halt seine Talente und die Talente sind halt bei einem früher und beim anderen später aus. Der eine muss dafür mehr trainieren, der andere weniger, dem einen fällt es leichter, dem anderen das andere leichter. Und so ergibt sich dann in Summe aus Talent und Training und Ehrgeiz der gesamte Sportler und der ist halt irgendwann früher oder später an seinem Limit und keine Ahnung. Ich glaube, da spielen ganz viele Faktoren rein und auch da ist dann auch wieder die Umgebung wichtig und die, mit denen du dich abgibst und wer dich wie pusht und wie du dann trainierst, was für Möglichkeiten du hast, was du als Kind schon erfahren hast, warst du als Kind vielleicht im Turnen und hast schon mit 5, 6, 7, 8, 9 Jahren, vor 10 Jahren schon deine Doppelsaltos gesprungen und bist koordinativ einfach vorbereitet und fit. Boah, da jetzt glaube ich ganz viele Faktoren, gerade in dem Sport, was du da für Talente und Gene in dir haben solltest, um das wirklich gut machen zu können. Ist halt kein Ausdauersport, wo du mit reinem Ehrgeiz und knallhartem Training ganz schön weit auch kommen kannst. Wobei auch da natürlich wieder die Gene und das, was in dem Kindesalter schon für Grundstäbe gesetzt worden sind, auch wieder wichtig. Das ist, glaube ich, überall gleich.
Und das Equipment, ne? Auch da tut sich ja extrem viel. So, was war so der letzte Radtrend, der dich so richtig vom Hocker gehauen hat? Auch wenn das vielleicht jetzt gar nicht so ein ganz neu war, aber wo du sagst, hey, das ist mal wirklich was mich als Bike, Nerd, Freak, whatever, so richtig so krass überrascht hat, dass das geht oder so.
Das ist auch so ein Thema, ich bin kein Bike-Nerd, ich bin völlig drüber. Nein, ich habe echt die Schnauze voll von dem ganzen Zeug. Ich habe, musst du dir vorstellen, ich habe 10 Jahre lang jedes Jahr 5 Räder bekommen, ausgepackt, zusammengebaut. Und irgendwann packst du das Rad aus und denkst dir, scheiße, ich muss schon wieder ein Rad zusammenbauen. Das klingt total abgehoben und schlimm, aber es ist leider so. Und es ist halt irgendwann ein Arbeitsgerät, mit dem du einfach deinen Job machst und Radl fährst. Und ich bin ehrlich gesagt schon oft angenervt, wenn sie wieder was Neues rausbringen, weil es einfach nur dazu dient, diese Dinger zu verkaufen. Und das ist total sinnlos oft und echt irre, wo du denkst, das bringt uns genau nichts. Und der Endverbraucher glaubt halt, dass er damit sich leichter tut und schneller ist. So funktioniert Marketing. Und was für mich tatsächlich nach wie vor das Geilste ist, was sie gemacht haben, ist eine Teleskopsattelstütze, weil das einfach der Hammer ist und das bringt so viel und macht das Leben am Rad so viel leichter. Und ja, das andere Zeug, mein Tubeless ist geil, aber ich, was da alles so kommt, ich erstens weiß ich es gar nicht aktuell, was das neueste Shit ist, weil ich echt einfach froh bin, wenn ich Zeit habe, Radfahren zu gehen und mich nicht mit sowas beschäftige.
Aber das sagt ja was über dich aus. Also es sagt ja ganz viel über dich aus.
Und oft bin ich dann auch überfordert mit dem, was die mir gerade alle sagen, was wieder kam und das ist neu und das ist neu. Und ich denke mir immer, ja krass, muss ich mir mal anschauen. Aber ja, so ist da so ein bisschen meine Einstellung dazu.
Und im Content-Bereich, also gibt es da irgendwo was, wo du sagst, okay, eine Person oder so, die dich vielleicht inspiriert auch, die dich irgendwie so nach aus deiner Komfortzone holt oder was mit dir macht? Vielleicht? Gibt es da irgendjemanden?
Boah. Also ich schaue mir das immer, also ich finde es immer spannend anzuschauen, was gerade so funktioniert und wer wie was macht. Aber es gibt jetzt gerade nicht den, wo ich sage, so war das ist richtig, das holt mich nur voll ab und flasht mich und da fühle ich mich selber wieder so ein bisschen gecatcht und motiviert. Das gibt es gerade aktuell tatsächlich nicht. Also ich finde es bei jedem cool, wenn er einfach macht, was er selber cool findet und nicht irgendwie für die anderen was macht. Das gefällt mir immer sehr gut. Und da ist, keine Ahnung, der Ängstler-Korbi, der da gerade recht gut Gas gibt, das finde ich ist so ein Beispiel, der halt voll aktuell mit der Zeit geht und einfach den Nagel der Zeit trifft. Und der macht auch einfach, der macht halt was, so wie er halt ist und das finde ich cool.
Okay, wir sind so bei einer guten Stunde angekommen, was immer gut ist für einen Podcast, auch für einen Podcast mit dir.
Ist das so?
Habe ich mal gehört, das wurde mir so gesagt, nee. Genau, und tatsächlich habe ich ja noch einen Bereich, wenn wir nochmal über das Thema rote Linie durchs Leben und Evolution und auch deine Beziehung zum Biken sozusagen, und da gibt es ja ein Element, das von Anfang an dabei war. So von Anfang an dieses ganze Trails bauen und so auch, das ist ja was auch mittlerweile für dich nicht nur Hobby oder verbunden mit dem Sport selbst ist, sondern auch tatsächlich eine Profession auch ist. Also mit Trail Elements ist ja auch was dein Joballtag auch vielleicht mitbestimmt oder mit noch mehr mitbestimmen wird. Vielleicht kannst du da so ein bisschen mal einen Einblick geben, weil ich finde das insofern spannend, dass nach dem Profisport man trotzdem auch nochmal die Fronten auf ganz andere Weise wechseln kann vielleicht und auch sein eigenes Business so ein bisschen daraus machen kann. Genau, vielleicht kannst du was über Trail Elements erzählen.
Trail Elements. Ja.
Trail Elements, okay.
Nicht Trail Elements, das sagen leider ganz viele falsch, das ist ein bisschen verwirrend.
Ich also, habe es mir falsch aufgeschrieben. Oh, Fehler, ich wusste es.
Jetzt für alle, es heißt Trail Elements.
Trail Elements. Jetzt, oh no, jetzt ist es passiert. Aber okay, ich stehe dazu. So, it's part of the game. Can happen.
Ja, es ist tatsächlich verrückt, weil das mittlerweile mein berufliches Hauptstandbein geworden ist. Und ich bin ja schon der Sport, den ich mache oder gemacht habe, der besteht ja für mich so zu 50% aus Bauen und zu 50% aus Fahren. Und das ist eigentlich das Schöne daran, weil du in dem Sport auch so lernst, wie du, also eigentlich lernst du daraus, finde ich, wie das Leben funktioniert. Du lernst, dass du durch Arbeit, also du investierst Arbeit in einen neuen Sprung, und wenn du da viel Arbeit und Disziplin investiert hast, kannst du danach Spaß ernten und den Sprung springen und ganz viel Spaß und Freude damit haben. Und das, finde ich, ist eigentlich so eine Basic-Schule fürs Leben, weil du da, das finde ich einfach einen guten Grundgedanke fürs Leben auch. Also wenn du in was viel investierst und wirklich Zeit investierst und hart arbeitest, dann kannst du auch mit den Früchten, die das Ganze trägt, wieder mehr Spaß im Leben haben. Und so ging das ja bei mir schon los mit 12 Jahren oder so, als wir halt die ersten Sprünge mit der Hand geschaufelt haben. Die waren halt mini klein und irgendwann kam der erste Bagger und dann wird das Ganze immer größer und immer wilder und dann kam Nine Nights, dann hat man halt mal Events gebaut oder in Wien den Wiener Erkin-Kurs am Rathausplatz designen und gebaut mit dem Brevi Andi damals. Und dieses Sprünge bauen war schon immer so eine Leidenschaft und einfach gute Sprünge bauen und die müssen gut funktionieren und irgendwann dann auch Trails bauen. Und über Nine Nights dann und über die Zeit, als wir das dann natürlich im riesen Ausmaß gemacht haben und einfach die ersten Kurse da in die Berge reingebaut haben, ist dann so eine Crew entstanden und wir haben uns dann eben auch zusammengetan und haben Projekte außerhalb von Events realisiert. Und aus diesem ganzen Wahnsinn ist, ja, heute sind noch 2 übrig geblieben. Das ist der Hubert Leibel, mein Geschäftspartner, und ich. Wir haben jetzt vor knapp 3 Jahren eine GmbH gegründet und das Ganze wirklich auf professionellste Beine gestellt und ja, machen ganz viel in Richtung Aufklärung, was den ganzen Sport angeht, und also nicht nur Rad, sondern auch Rollsport, wie es ja heutzutage genannt wird, weil Asphalt-Pumptracks ja nicht nur Radl sind, sondern auch Skateboards, Scooter, Inline-Skates, also alles, was Rollen hat, kann da fahren. Und natürlich auch Aufklärung in Richtung Bike-Trails, Mountainbike-Trails, also machen alles von Konzeption über Planung bis hin zur Ausführung. Und das ist irrsinnig komplex und interessant und man gerät in absurde Situationen.
Inwiefern absurde Situationen?
Ja, du sitzt halt plötzlich in der Gemeinderatssitzung von irgendeinem Dorf und klärst die Leute über das auf, was gerade in ist und was gerade einfach gefragt ist bei der Jugend, und gerätst dann in innerpolitische Abgründe und bist plötzlich mitten im Fegefeuer und keine Ahnung, es passieren einfach ganz verrückte Dinge, wo du dir nie gedacht hast, dass du da mal landest. Und es ist einfach sehr vielseitig, sehr interessant, oft sehr zermürbend und fordernd, weil ich auch einer bin, der sich dann schnell was persönlich nimmt, und das darf man da überhaupt nicht, weil man einfach oft von irgendwas abhängt, was gar nichts mit seiner eigenen Arbeit oder Leistung zu tun hat. Und am Ende ist es schon eine, ja, finde ich, das sehen, glaube ich, auch wenige. Es ist echt eine krasse Aufgabe, die wir da gerade irgendwie angehen und oftmals vor Menschen sitzen, die noch nie was von einem Pumptrack oder einem Bikepark gehört haben, den man einfach erklären muss, weil das die Entscheider sind, was es ist und was denn gerade so, ja, das ist, was die Kids und die Jugendlichen von dem schwarzen Kasten, vom Handy und vom Computer wegbringt, und wie du halt die motivieren kannst, sich zu bewegen und Bewegung zu fördern, Koordination zu fördern, auch die Gesellschaft einfach gesund aufwachsen zu lassen mit Bewegung. Und das sehe ich schon als sehr große Aufgabe eigentlich so in Summe. Und das macht schon Spaß. Aber ja, es ist aktuell eine Zeit, die sehr interessant und teilweise zäh ist, weil es einfach noch nicht so gängig ist und man ganz viel Akquise und Aufklärungsarbeit leisten muss.
Boah, und ich stelle es mir auch krass, so 2 Welten vor, kommst du aus deiner Bubble, ja, wo jeder weiß, was irgendwie, warum es wichtig ist und wo jeder so seine persönliche Story mit dem Radsport hat und wo es jeden irgendwie weitergebracht hat, und dann kommst du so auf so eine kommunale Ebene, wo es dann auch um Besitz, Eigentümer hier, die, keine Ahnung, Stadtbewohner wollen das aber nicht und so, also wo man ganz viel, ja, wo man wahrscheinlich auch sehr viel einfach im One-to-One mit Menschen einfach reden muss und denen das erklären muss, ja.
Ja, und vor allem, es passiert ja viel gerade, also es gibt jetzt ja nicht nur uns, die das machen, es gibt ja auch noch ganz viele andere, und ich glaube auch, dass es wichtig ist, das Ganze auf dem richtigen Weg zu bringen und professionell anzugehen, und die Kunst ist es, diese Bubble, von der wir kommen, mit der Professionalität und Baubranche, die wir uns ja da eigentlich völlig reinbegeben und die eigentlich nichts mit Mountainbiken zu tun hat, so zu vereinen, dass es gut ist für uns alle. Und das ist auch der Grund, warum wir uns so aufgestellt haben. Der Hubert ist der hat ein Ingenieurbüro, also der ist auch leidenschaftlicher Radlfahrer, der kann auch richtig Radl fahren, aber der kommt halt eher wirklich aus dieser seriösen Baubranche, Ingenieurswelt. Und ich komme halt aus dieser Bubble von Freeridern und die eher halt ganz andere Art haben zu arbeiten.
Und wie kamt ihr zusammen? Also wie ist das passiert?
Eigentlich über einen Brevi Andi, der damals auch mit Banner Knights gebaut hat und der hat den Hubert dann mit hergeschliffen. Und so ist man halt dann zusammengekommen und der Hubert und ich sind halt jetzt in dem engen Kreis oder in der Firma halt übrig geblieben. Und diese Konstellation ist aber, finde ich, super cool, weil wir einfach beides mitbringen und für alle Ebenen das Know-how mitbringen. Und das finde ich eigentlich grundsätzlich ganz, ganz, ganz passend für das, was wir tun. Und das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen das, weil wir halt auch für die Bike-Branche trifft auf Baubranche oder wir haben auch jetzt das Thema, dass oft bei ausgeschriebenen Pumptracks, Asphalt-Pumptracks, irgendwelche Tiefbaufirmen anbieten, ja, die halt keine Ahnung haben, was ein Pumptrack ist, die nur dazu die Ausschreibung lesen und sagen, ja mei, diese Schotterschicht da, das baue ich schon hin und asphaltieren kann ich auch, ist ja kein Problem und am Schluss kann aber keiner drüber fahren. Und du musst halt mit diesen Leuten kommunizieren können und es muss einfach, das entsteht gerade oder ist noch in den Kinderschuhen, dass da ein Verständnis da ist, was ist und was ist eigentlich ein Pumptrack und ja, es ist eine spannende Zeit und da muss man, wie gesagt, sehr viel aufklären und na, maximal sich gut positionieren, aber jo, spannend gerade.
Wobei ich das tatsächlich also als ein Novum und eine Besonderheit der Mountainbike- und Bike-Szene oder Freeride-Szene sehe, dieses selber Handanlegen. Wenn du so aus dem Straßenradsport oder Ausdauersport kommst, da ist die Straße ja nun mal da, dann musst du nicht mehr bauen. Und dann so diese Begeisterung dazu zu haben, auch so eine Vision zu haben, ja. Also du musst den Jump ja vorher irgendwie auch schon visualisiert haben und wissen, wie ist die Landung, wie muss der Anleger gebaut sein, keine Ahnung. Das ist so. Das ist faszinierend für jemanden, der eigentlich sonst nur aufsteigt und losfährt. So, weil ist alles da, wo
das stimmt. Keine Ahnung, wo lang ist. Aber das ist auch unsere Gesellschaft. Also das geht auch schon in die Richtung bei den Anlagen, die man baut, dass man die möglichst wartungsarm, wartungsfrei baut. Deswegen ja auch diese Asphalt-Pumpjacks, weil auch die Gesellschaft aktuell 90%, sage ich mal, die haben halt auch keinen Bock mehr zu bauen, die wollen dann einfach fahren. Und das war aber früher auch schon so. Also in meiner Jugend, da waren wir auch immer nur, keine Ahnung, wir waren in unserem Verein 30, 40 Leute und zum Bauen waren 3, 4 da. Es war immer schon so. Der Kern ist der Kern und die sind dran, aber die sind halt heute auch noch dran und da haben was draus gemacht, weil sie halt sehr viel Leidenschaft dafür haben, was halt nicht alle immer haben. Das ist ganz normal. Und so ist es auch heute noch mit dem, wer dann selber baut und wer dann lieber nur fährt.
Das ist dein Joballtag heute, sozusagen dich mit dem Thema zu beschäftigen. Und da gibt es gar nicht sowas wie einen Alltag bei dir.
Doch, der Alltag ist schon, dass ich jeden Tag am Vormittag vor allem im Büro sitze und mit unseren mittlerweile 4 Angestellten kommuniziere und die Arbeit bespreche und schaue, dass das alles läuft und neue Projekte angehe, viel Akquise mache, Gedanken über neue Produkte mache und ja, ist schon ein ziemlicher Alltag eigentlich. Und sonst habe ich halt noch meine Selbstständigkeit als Andi, meine Partner im Sportbereich, mit denen wir noch arbeiten, auch mittlerweile halt viel als Familie mit der Gela und den Kids. Und dann gibt es ja noch meine Leidenschaft zu Autos.
Das kannst du ja vielleicht auch noch mal erklären, inwiefern Leidenschaft zu Autos.
Ich bin halt schon immer ein Autonarr und
Wer die Filme guckt mit dir oder von dir, der kann das ab und zu auch irgendwo mal so ein Auto entdecken, ist mir aufgefallen.
Ja, es kam dann sehr stark auf nach meinem Unfall, als ich mich erstmal so ein bisschen in die, dann ging halt Radlfahren nimmer und ich hatte halt immer den Drang, irgendeine krasse Challenge zu machen und dann bin ich mal 2 Saisonen in Österreich Rallye-Meisterschaft gefahren, also österreichische Rallye-Meisterschaft, das war schon immer ein Traum von mir, das habe ich dann gemacht, bis ich mal gegen einen Baum gefahren bin, dann war der Traum wieder vorbei, war nichts passiert, also nur Blechschaden, aber ich habe mittlerweile mir was aufgebaut, bin Instruktor und vermittle quasi mein fahrtechnisches Können, was ich im Auto mir so angeeignet habe über ja mittlerweile auch 12 Jahre und im Rallye-Fahren und gibt es quasi weiter an vor allem Sportwagenbesitzer, weil ich der Meinung bin, dass diese ganzen verrückten Autos, die man ja einfach mit einem Führerschein schon auch mit 18 Jahren eigentlich kaufen kann und fahren darf, irrsinnig gefährlich sind für die Leute, die da fahren und ganz wenige eigentlich wissen, was sie da fahren und wie das funktioniert und auch eine Gefahr irgendwo im Straßenverkehr sind. Und da helfe ich denen halt in den Fahrtrainings, ihre Autos kennenzulernen und sicher unterwegs zu sein. Und da mache ich jedes Jahr 4 bis 5 Events, ziemlich exklusiv mit 5 Autos und gehe halt da meiner Leidenschaft noch auf einer, wie soll ich sagen, maximal sinnvollen Art auch nach.
Aber mit Sicherheit und mit Bodenständigkeit und Bedachtheit ja, auch irgendwo.
Also ja, natürlich auch viel Spaß. Das ist schon ganz wichtig. Ohne Spaß lernt man ja nichts.
Das stimmt, das stimmt. Hey Andi, ich habe gehört, du stellst immer zum Schluss so eine Frage.
Ich habe mir schon eine Antwort überlegt, keine Angst.
Ich wollte dir eine andere Frage stellen.
Nein!
Ach Mist, okay. Ja gut, wenn du schon...
Mach, wie du willst. Ich bin für alles offen.
Nee, ist alles gut. Natürlich interessiert es mich schon. Und ich finde, diese Tradition kann man auch beibehalten. Die ist von dir geprägt und das ist so. Es gehört dazu schon. Und da kommen ja manchmal auch gute Antworten. Wenn du eine Sache in deinem Leben anders machen könntest, würdest, wolltest, was wär's dann? Oder gibt's das gar nicht?
Also ich habe mir keine Antwort überlegt, aber ein so Thema, was so in den letzten Jahren so ein bisschen mir Gedanken gemacht hat, war ja dieser YouTube-Kanal. Und immer, wenn Leute über ihren YouTube-Kanal erzählen, bin ich immer ganz Ohr und höre zu, wie die das machen und wie die es geschafft haben, dass das funktioniert. Und mein YouTube-Projekt ist ja so ein bisschen halb erfolgreich, sage ich mal. Und es ist aktuell auch nicht mehr aktiv. Also die Videos sind auf meinem YouTube-Kanal und die sind nach wie vor, glaube ich, für die Leute, die diese Fragen haben und ich beantworten kann, auch da und tun ihren Zweck. Das finde ich auch cool an YouTube, dass es einfach nachhaltig ist. Aber ich hätte... Wenn ich was anders machen müsste oder gemacht hätte, hätte ich gerne schon vor 10 Jahren angefangen, einen YouTube-Kanal zu machen. Ja. Das hätte ich damals gerne überrissen und dann, glaube ich, wäre das mittlerweile an einem Punkt, wo es sehr gut funktionieren würde. Und das würde ich mir manchmal gerne wünschen, dass ich einen Standbein in meinem Leben hätte, wo ich nur auf mich gestellt bin und von keinem Menschen abhängig bin, der da groß, keine Ahnung, mir was abkaufen muss oder von dem ich halt abhängig bin, um mein Geld zu verdienen, weil ich glaube, als YouTuber, wenn das einmal richtig funktioniert und du eine coole Plattform hast, dann musst du natürlich deine Hausaufgaben machen und deine Videos produzieren und hochladen, aber wenn du einmal dein Publikum hast, dann glaube ich, läuft das ganz gut und wenn du weißt, was die wollen. Und das finde ich grundsätzlich an YouTube ganz cool, wenn du halt sehr viel Zeit und Energie investiert hast, was meiner Meinung nach mit Kindern und Familie und Hausbau in der Phase einfach nicht geht. Ich meine, wir haben es ja zum Beispiel wer hat es erzählt, dass sie da zu zweit sind und jeder arbeitet mindestens 50 Stunden in der Woche.
Tao hat es erzählt, ja.
Genau. Da haben wir auch gedacht, krass, es ist halt für mich nicht möglich und du musst erst mal eine Konstellation finden, die, ja, weil jeder in dem Lebensabschnitt auch gerade ist, wo man diese Zeit hat und einfach sagen kann, so, ich konzentriere mich jetzt auf was Neues, alles andere ist unwichtig und das ziehen wir jetzt durch. Und das wäre damals halt gegangen.
Ja, wobei das ist halt, ich finde mal dieses ganze Content-Thema, das ist halt eine Job-Description auch, ne? Also es ist halt ein Videograf, der da sitzt und das ist halt sein Beruf. Und es ist, wenn du es nebenbei machst, dann kommt da das eine raus. Und dann, wenn du es aber so machst, auch mit Anspruch und auch Sehgewohnheiten, man hat als Zuschauer ja auch ganz, ganz andere Erwartungen heute als vor 15 Jahren, keine Ahnung. Das ist einfach, den Aufwand hat es nach oben geschraubt und du musst in einer anderen Taktung arbeiten und auch mit einer anderen Profession. Und ja, ne, wenn ich jetzt vorhin über Drohnen kurz was gesagt habe, Heli versus Drohne, halt jeder Hinz und Kunz da draußen kann sich eine Drohne kaufen und super Aufnahmen machen. So. Und das heißt natürlich auch, dass der Maßstab für das, was wirklich spektakulär ist und was deine Aufmerksamkeit in irgendeiner Weise an sich bindet, einfach eine andere Geschichte ist. Und dann kommt das auch, dann muss dann irgendwie mit coolen Effekten, mit einer guten Story, mit und zack, bumm, dann ist es halt nicht mehr nur ein Vlog in Anführungszeichen, wo du, keine Ahnung, durch den Alltag begleitet, sondern dann muss halt mehr dabei sein.
Also das sehe ich genauso wie du. Sehe ich genauso wie du. Und das finde ich aber auch eigentlich ganz geil. Aber ich glaube, der Schlüsselpunkt ist diese 2 Jahre Invest, wo du das tust, ohne was dafür zu kriegen.
Ja,
das ist, glaube ich, das ist halt dieser Schlüssel. Und das haben wir halt in der Zeit, Mario Feil und ich, probiert, in der wir gerade 2 kleine Kids hatten und 2, also wirklich kleine Kids, die Kleinen waren da irgendwie gerade auf die Welt gekommen und wir dachten halt, geil, jetzt machen wir YouTube und wir haben es auch durchgezogen und haben irgendwie 50 Videos gemacht und, aber du musst halt einfach so viel mehr tun drumherum und da ist, glaube ich, dieser Abschnitt mit kleinen Kindern und allem, was halt dann so dazugehört, nicht der passende und das hätte ich mir gewünscht, dass ich damals schon so schlau gewesen wäre und gesehen hätte, hey, mach jetzt YouTube, weil jetzt bist du vielleicht gerade Single oder hast eine Freundin und lebst in der Mietwohnung und hast einfach Zeit ohne Ende. Geh raus und produzier und baue einen Kanal auf. Das hätte ich cool gefunden.
Mhm. Ich habe tatsächlich eine andere Abschlussfrage noch für dich. Und dann bist du wirklich erlöst. Dann hast du es überstanden. Was hast du dir heute bewahrt was hat der Andi heute sich bewahrt vom Andi von früher? Also, was kriegt man nicht aus dir raus? Was ist immer drin gewesen? Und so ganz aus deiner Perspektive typisch für dich, vielleicht auch was andere schon gesagt haben, das ist so, bist ja typisch du. So.
Also, ich sage jetzt mal natürlich was Positives, weil es gibt sicher auch viele negative Sachen.
Müssen aber auch so Eigenschaften können ja auch neutral sein, ja.
Also ich war natürlich früher sehr, sehr leichtfüßig unterwegs, weil da die Verpflichtungen sehr gering waren. Aber ich habe schon immer gesagt, ich weiß noch, Situation auf La Palma, da hat der Fotograf gesagt, weil ich sagte, wie geht's dir denn? Und dann hat er gesagt, Andi, ich habe so viele Sorgen im Leben und es ist alles so zäh und so schwer und und ich weiß auch nicht. Und dann war noch ein anderer Spätzl dabei und der sagt mir das heute immer noch, was ich dann gesagt habe. Ich habe zu ihm gesagt, ja, aber du, dann mach dir doch einfach keine Sorgen. Dann hast du auch keine. Und dann hat es halt alle zerrissen und gelacht und so. Und das sagt mir der andere Spätzl heute immer noch, wie lustig das damals war. Aber eigentlich finde ich das so, das ist für mich schon so ein Motto, dass ich sage, wieso soll ich mir Sorgen im Leben machen? Ich lebe halt immer so, dass ich mir mein Leben so aufbaue, dass ich möglichst wenig Grund habe, mir Sorgen zu machen, weil ich immer noch einen Plan B oder einen Plan C habe, falls es mal nicht so läuft, wie es jetzt sein sollte. Und ich versuche schon von Grund auf einer zu sein, der halt recht leicht das Ganze angehen kann und auch mir maximal viel ermögliche, was in meiner Möglichkeit steht mit dem, was ich habe und bin. Aber mir ist wichtig, dass ich halt nicht aufwache und mir Sorgen machen muss, weil das wäre für mich total schlimm. Da würde ich, also ich bin da persönlich so, wenn ich da was habe, dann macht mich das wahnsinnig. Dann muss ich das sofort klären und wieder wegtun, weil sonst geht es mir halt nicht gut. Und das ist schon so ein Motto, was ich nach wie vor habe. Und das habe ich mir auch von meiner leichten Sportlerzeit, glaube ich, bis heute, wo es doch mehr Verpflichtungen im Leben gibt, probiert, möglichst gut zu behalten. Das ist mir echt ganz wichtig. Aber wie gesagt, es gibt mit Sicherheit auch ganz viele, also wenn was nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, dann bin ich mit Sicherheit auch früher wie auch heute dann sehr schnell unleidig und kann schwer damit umgehen.
Danke, Andi. Lass ich so stehen.
Gerne. hat Spaß gemacht.
So tiefgründig heute vielleicht ein bisschen. Hoffe ich.
Mehr oder für weniger. Dich auch.
Ja. Hallo. Also, ja, gut. Vielen Dank dir.
Danke dir.
So Leute, ich fasse zusammen. Ich mag den Andi einfach und ich mochte das Gespräch mit ihm tatsächlich auch sehr. Vor allem, weil ich viel gelernt habe über ihn und damit über einen weiteren Athleten aus dem A-Team, der ganzen Bande, die mit Alpina auf den Pisten und Trails dieser Welt unterwegs ist. Und ich nehme jetzt auf jeden Fall mal die Aufgabe mit, eine kleine Binge-Watching-Watchlist, was ein Wort, zusammenzustellen für den Andi, nur zur Inspiration. Aber Was für eine Überleitung, da wir gerade bei Inspiration sind. Die gute Nachricht ist, dass wir mit der Episode mit Andi damit nun ganz offiziell in der Bike-Saison angekommen sind. Zumindest hier bei A Story Beyond Sports. Und bei euch ja vielleicht auch. Also wird Zeit, das Equipment frisch zu machen, das Bike auch, endlich wieder draußen radeln zu gehen und bei der Gelegenheit vielleicht mal bei Alpina vorbeizuschauen unter alpina-sports.com. Falls ihr in der neuen Saison mit coolen Helmen, Brillen und was weiß ich noch allem unterwegs sein wollt, wäre das an der Stelle mal auf jeden Fall mein Tipp. Schaut euch um, findet was und dann geht's los. Damit würde ich sagen, mein zweites kleines Mikro ist frei und ich wünsche mir schnell wieder den Andi herbei. Die nächsten Gäste warten nämlich schon und ich freue mich, dass dann wieder alles nach Plan läuft hier mit Andi an meiner Hosting-Seite. In diesem Sinne, tschüss, pfiat und man hört sich oder auch einfach cheers und ciao.